Wir beginnen mit der uns sehr vertrauten Übung, dass wir uns ganz, Körper und Geist, hier hinbringen. Hier in diesen Raum. Hier zu dieser Zeit. Und wir geben uns dazu jetzt 2 Minuten Zeit, uns behutsam und freundlich hier hinzubringen und da zu sein. Bis hin zu dem Erleben, jetzt bin ich da. Und schließen dann nach 2 Minuten mit den 3 Glockentönen ab. Nachdem wir die 3 Glockentöne gehört haben, setzen wir gleich eine Übung fort, zu der ich dann aber Anweisungen oder Anleitungen gebe. Jetzt geben wir uns 2 Minuten die Zeit, ganz hier anzukommen. So vorbereitet richten wir jetzt unser Gewahrsein auf den Atem, auf den Atemvorgang, auf das Einatmen und Ausatmen. Einatmend weiß ich, dass ich einatme. Ausatmend weiß ich, dass ich ausatme. Und jetzt spüren wir hin, wie das Ein- und Ausatmen mit einer Energie, mit einem energetischen Erleben verbunden ist. Einatmend nehmen wir auf, ist Aktivität. Ist Vitalität. Und vielleicht erleben wir es als Strecken des Körpers, sich aufrichten. Ausatmen ist abgeben, lassen, tief entspannen. Und die Schultern sinken, wenn wir sie nicht doch beim Einatmen hochgezogen haben. Geben wir uns für einige Momente die Chance, das zu erspüren und zu erleben. Die unterschiedliche Energie, die mit dem Einatmen und dem Ausatmen verbunden ist. Und wie wir sie auch im Körper erleben. Und jetzt bringen wir unser Gewahrsein zu diesem kleinen Moment, wenn wir nicht atmen, wenn der Atemvorgang umschaltet auf die, wie wir es sagen, die Pause zwischen Einatmen und Ausatmen. Und ausatmen und einatmen. Und wir spüren ganz fein hin, wie wir das erleben. Was geschieht dann oder geschieht nicht? Ganz bewusst auf diese Lücke sozusagen. Achten und hinspüren. Wie erlebe ich sie? So, danke für die kleine Übung. Der Atemvorgang ist über die Jahrtausende in den verschiedenen Geistesschulen oft zentral eingesetzt worden, unter verschiedenen Aspekten. Und ich gebe dieses Mal einen ganz besonderen Aspekt. Den Aspekt, dass der Atem nicht die Vergänglichkeit beweist, wie es in einer Tradition gemacht wird, sondern das Leben. Das ist das Leben. Das Leben ist ein Zyklus, ein Schwingen, ein Aktivsein und ein Loslassen von der Aktivität. Das sieht nach Unterschied aus. Und oberflächlich wird dann auch immer was von der Dualität gesprochen, von der wir leben. Das ist keine Dualität. Das ist ein Bedingtsein. Es ist ein notwendiges Bedingtsein von zwei Aspekten des Gleichen. So wie die beiden Seiten einer Münze. Die eine gibt es nicht ohne die andere. Und beide haben etwas gemeinsam, entstehen aufgrund von etwas. Bei der Münze ist es das Metall. Unser ganzes Leben, das Leben selbst, hat immer einen Kern. Und wir erleben immer die beiden Aspekte dieses Kerns sozusagen. Tag und Nacht. Es sind keine Gegensätze, es sind Notwendigkeiten. Aktivität und Entspannung sind Notwendigkeiten. Wir haben das in unserer Kultur, ganz besonders heute, verlernt, auf dieses natürliche Schwingen des Lebens zu achten. Wir haben uns daran gewöhnt, auf einen Aspekt zu achten, das Aktive. Was bei ganz vielen Menschen dazu führt, dass sie nicht nur überaktiv sind, sondern so lange aktiv sind, bis sie erschöpft zusammenbrechen. Und deswegen wird dann diese Phase, die eigentlich dieses ganz natürliche Lassen und Schwingen bewerkstelligt, das erleben wir als Erholung oder als Pause oder irgendetwas, wo wir endlich wieder zu Kräften kommen. Wir sind also erschöpft, brechen quasi schon zusammen und erholen uns dann in dieser Phase. Das ist nicht das, was das Leben ist. Das ist auch unser Körper arbeitet nicht so. Es gibt es nirgendwo, das gibt es nur bei uns Menschen. Ich habe mich aus körperlichen Gründen in den letzten Jahren viel mit dem Herzen beschäftigt. Und das Herz macht absolut, wenn es gesund ist, genau das Gleiche. Es zieht sich zusammen und dann kommt diese Phase des Umschaltens. Da müssen dann alle Impulse, Aktivitätsimpulse abgebaut werden. Sonst werden sie mitgeschleift in die nächste Phase. Wenn das nicht passiert, kommt das Herz nicht richtig zur Ruhe und kommt aus dem Rhythmus. So wie wir eigentlich alle nicht zur Ruhe kommen und aus dem Rhythmus kommen. Und wir meinen alle, wir könnten das irgendwie intellektuell in den Griff kriegen. Wir müssen nur andere Einstellungen entwickeln und im schlimmsten Falle auch noch buddhistisch spirituell werden und dann wird das schon noch klappen. Das stimmt nicht. Unser Leben muss sich ändern. Und solange wie ich Thay kenne, weist er darauf hin. Buddhismus ist ein Lebensstil, in Anführungszeichen. Bitte vergebt mir dieses Wort Lebensstil. Ich mag es nicht, aber wir haben kein anderes. Es ist eine Art zu leben. Eine Art, im englischen Sinne eine Kunst. Und der erste grundlegender Aspekt, den noch Generationen für uns und ganz sicherlich all diejenigen, die uns die spirituellen Traditionen übertragen haben, die haben das gelebt, die sind im Rhythmus des Lebens in ihre Erfahrungen hineingekommen. Leben heißt, wir schwingen damit. Wir sind in diesem Rhythmus drin und haben ein ganz feines Gespür, und da setzt dann die Achtsamkeit auch an. Überziehe ich jetzt? Und wenn ich dann noch achtsamer bin, warum? Was für ein Teil meines Egos lässt da einfach nicht los und pusht mich bis zum Umfallen? Hat das irgendetwas mit Weisheit zu tun? Und da wollten wir doch hoffentlich irgendwann mal hin. Oder wollen wir nur achtsam die Türen auf und zu machen? Wir wollen mehr, jedenfalls ich. Deswegen vermittle ich auch mehr. Der erste Aspekt, den wir also durch das Atmen lernen, erfahren und immer wieder uns bewusst machen, ist mit dem Leben, wie man manchmal sagt, fließen. Aber bitte nicht New Age esoterisch, sondern ganz gesund, normal, wach und bewusst. Was dabei fehlt in fast allen Anweisungen, ist der Punkt, den ich heute gemacht habe. Das Umschalten. Es gibt manchmal Hinweise, die heißen, achtet auf die Lücke. Das sage ich nicht. Sondern was ich sage und wo ich uns hinbringe mit einem Hinweis ist, was ist denn da? Wenn ich dieses Einatmen erlebe als etwas, was aktiv ist, wo ich Energie aufnehme, wo ich energetisch bin, und wenn ich das Ausatmen erlebe, als wo das abbaut, wo es sich entspannt, was ist es für ein Erleben dann, wenn sich nichts bewegt? Es ist kein Einatmen da und kein Ausatmen. In diesem Moment, und da wird vor allen Dingen in den Yoga-Traditionen deswegen ganz bewusst verlängert, man macht also mehrere Nicht-Atemzüge, zählt die noch. Aber es geht nicht um die Anzahl. Es geht um dieses ganz bestimmte Erleben. Wie erlebe ich das, wenn die sozusagen die Energie weg ist? So wie im Herzen. Da ist dann die elektrische Energie weg. Und aus irgendeinem mysteriösen Grund, jedenfalls bisher noch bei uns allen, schaltet das wieder zu. Am Herzen, manchmal gucke ich dann da hin und dann braucht es so seine Zeit, bis es wieder so in den Rhythmus kommt und dann irgendwann sage ich, haben wir es wieder. Aber es ist nicht meine Angelegenheit. Aber für uns ist es ein ganz bestimmtes Erleben. Können wir das jetzt gerade nochmal, nicht zu lange, ne? Da, ich möchte keine Unruhe erzeugen, ja? Nochmal hinspüren. Ihr wisst jetzt, worauf ich hinaus will. Ja? Wie ist das Erleben, wenn nichts da ist, was ich erleben kann? Hört sich das ein bisschen kurios an. Ja? Es ist keine Aktivität, ich atme nicht ein, und es ist auch nicht dieses Umschalten, Gott sei Dank, sondern in dem Moment ist quasi nichts. Wie erlebe ich das? Okay, die meisten Westerner, so sagt man ja, glaube ich, heute, ne? Die Westerner, verstehen das nicht so ganz, weil sie nämlich an dem Punkt darauf warten, dass die nächste Aktion kommt. Das klassische Wort im Englischen heißt, what's next? Und so sitzen wir also in gewisser Weise doch in dieser Spannung. Und das passiert eben oft genug auch im Yoga. Man hält dann, man tut also etwas, damit man nicht atmet, aber dahinter steht die Spannung, dann loszulassen. Der tiefe asiatische, vor allen Dingen buddhistische Ansatz ist, an diesem Punkt nicht eine Spannung zu haben. Nicht dort zu sitzen und sagen, what's next? Das klassische Bild, was für uns ein bisschen schwer nachzuvollziehen ist, weil es diese Tierart hier nicht gibt, ist der Tiger. Der Tiger sitzt wie eine Katze, so auf den Hinterpfoten, hat die Vorderpfoten so sitzen und ist einfach da. Und ist einer immensen Lebendigkeit und Wachheit und Präsenz da. Nichts mehr. Der sitzt nicht unter Spannung. Keine Katze sitzt unter Spannung. Die kann vor dem Mauseloch sitzen und ist aber nicht am Zittern. Wir zittern, ja? Wir sind immer dabei, wir sind immer spannender. Die sitzt da, als wenn nichts wäre und springt. Übertragen auf unser Gewahrsein und auf unser Bewusstsein. Ich gebe das jetzt vor und gebe euch damit vielleicht den Hinweis, da mal darauf zu achten, ob ihr das auch so erlebt. In diesem Moment ist nichts weiter da als Gewahrsein. Reines, klares, inhaltsloses Gewahrsein. Es gibt keinen Moment, in dem ich mehr einfach nur da bin, als in dem Moment. Können wir es nochmal probieren? Einatmen. Und in dem Moment, wo keine Bewegung des Atems ist, ist auch kein Gedanke da. Wenn ihr in dieser Umschaltphase denkt, sitzt ihr auf Spannung und tut schon wieder irgendetwas. Der einzige Meister, den ich kenne, ist Ramana Maharshi, der auf diesen Punkt hingewiesen hat und hat als einzige Methode auf seinem spirituellen Weg zugelassen, den Atem anzuhalten. In dieser Form der Yoga-Tradition, wo es eben darauf kommt, in diesem Moment erlebe ich reines Gewahrsein. Wenn der Atem nicht geht, weder ein noch aus, steht auch der Verstand still. Wir denken in dem Moment nicht. Aber wir müssen uns jetzt nicht bemühen, das ist das Schöne. Wir hören so viel Gedanken anhalten und ich weiß was nicht alles. Das kann ja alles nicht funktionieren, solange ich da vor mich hin hechele. Der Geist muss dann denken, weil er insgesamt das Signal kriegt, aktiv zu sein. Und wenn ich aktiv bin, muss ich denken, damit ich aktiv sein kann. Ja. In diesem Moment, und das ist für uns immer wieder dieser eine Moment, ist Stille. Aber es ist nicht Stille. Das wird manchmal so dargestellt. Stille, Ruhe, Frieden und ähnliches mehr. Das ist es nicht. Es ist eine unglaubliche Präsenz von Dasein. Hört mal hin. Spürt hin. Denn das ist der wesentlichste Punkt unserer Praxis. Unsere Praxis will darauf hinaus, dass wir in eine Stabilität, in eine Ruhe sozusagen hineinkommen, heraustreten aus der Bewegung des konditionierten Geistes in einen geistigen Zustand, der keinen Inhalt hat, der also sozusagen nicht denkt, nicht vergleicht, nicht wertet und so weiter, und dennoch wach ist. Und den haben wir, den Zustand. Wir achten noch nicht drauf. Und je mehr wir diese kleine Übung machen, umso vertrauter wird er uns. Und umso mehr können wir ihn auch in unser normales, konditioniertes Bewusstsein reinbringen. Wir alle beziehen uns hier auf einen Begriff, einen zentralen, oder ich könnte schon fast sagen, den zentralsten Geistesfaktor in der buddhistischen Geistesschulung, und der heißt Sati. Sati wird im Englischen richtiger oder korrekter übersetzt mit Awareness, Gewahrsein, oder Mindfulness, man hört es richtig. Mindful, der ganze Geist ist da. Und im Italienischen heißt es Consapevolezza, mit Bewusstheit, und ähnlich auch im Französischen. Nur wir Deutschen machen daraus Achtsamkeit. Man hört so richtig, man zittert so richtig, dass man auch da wirklich dabei ist, um ganz achtsam zu sein, ob man die Tür auch aufmacht oder nicht. Deswegen diejenigen, vor allen Dingen auch im Buddhismus, die sich mit dem Begriff Sati auseinandersetzen, sehr tiefgründig auseinandersetzen, übersetzen ihn nicht mehr. Damit wir aus diesem Clinch mit der Achtsamkeit im MBSR auseinanderkommen. Und wenn sich jemand, und ich hoffe, da ist jemand bei, sich damit beschäftigen möchte, wir haben in einem deutschen Mönchen, der in Peridinia, also in Ceylon, seine Doktorarbeit gemacht über Achtsamkeit, hat eine wunderschöne PhD, also eine Thesis geschrieben. Und das Buch Sati im Pali-Kanon, oder vielmehr das Heftchen, lässt sich jederzeit im Internet runterladen und ist eine, von mir aus gesehen, Muss-Lektüre für die Schüler von Thai. Sati hat mehrere Aspekte, und wir haben die Tendenz, den ersten Aspekt, Gewahrsein, ja, mit dem zu sein, was jetzt ist, in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist der Beginn. Das ist die Grundlage. Und ich zitiere jetzt wirklich nur den Ansatz von Buddha, nicht von mir oder von Analayu. Der zweite Aspekt, den der Buddha dann vorschlägt oder vorstellt, ist geistige Weite, heißt das. Ja. Das Bild dazu heißt, von ihm selbst, ja, dass du auf ein Podest gehst sozusagen. Ja. Also das sind diese Dinger, wo du hältst mit dem Auto und dann siehst du, gibst du Apparate, schmeißt du einen Groschen rein, da guckst du. Ja. Das ist das. Geistige Weite. Du gehst also hoch und siehst das Ganze. Dazu musst du natürlich grundsätzlich erstmal Bewusstheit kultiviert haben. Du musst sehen können, ansonsten stehst du da und wackelst mit dem Kopf. Das ist der zweite Begriff. Der erste ist also Gewahrsein, die Dinge ganz klar zu sehen, wie sie sind. Das heißt, das Bild heißt, das klar zu sehen, was den Sinnen zur Verfügung steht. Das zweite ist also dann die geistige Weite, das ganze Sehen, was von Trungpa Rinpoche im Vordergrund gestellt wird mit panoramischem Gewahrsein. Und in diesem Prozess entsteht so etwas wie, ich brauche jetzt ein Wort, das nimmt mir bitte nicht übel, Distanziertheit. Das ist nicht distanziert. Es ist eben genau dieses, ich gehe heraus aus dem Involviertsein. Ja? Das ist so wirklich, als wenn ich auf dem Hügel stünde. Aber es ist nicht so, dass ich mich jetzt erhebe, also so lofty weghebe oder abhebe, sondern ich habe einfach nur einen anderen Standpunkt und bin damit aus dem direkten Involviertsein heraus. Das ist verständlich, wenn ich das so ausdrücke. Ja? Ja? Es macht einen Unterschied, ob ich unten auf den Straßen bin und werde gerade verkloppt oder ob ich oben bin und sehe, wie das passiert unten. Irgendetwas in unserem Geist passiert anders. Und das ist der wesentlichste Punkt im Buddhismus. Damit beginnt Weisheit. Ja? Ich sehe also eine ganze Situation und kann aufgrund dieses Sehens die Situation anders sehen und anders reagieren, als wenn ich eingebunden bin in mein konditioniertes Bewusstsein. Der Satz heißt also ganz klar, dadurch, dass ich einen gewissen Abstand habe, und ihr müsst bitte vorsichtig sein, dass ihr das nicht missversteht mit, oh, da habe ich jetzt nichts mehr mit zu tun und der will, dass wir überhaupt gar nicht, dass wir eigentlich aus dem Leben sind und so weiter, da rede ich nicht von. Ich rede von etwas, was ich eben versucht habe, mit diesem Gewahrsein erlebbar zu machen. Einfach, reines, klares Gewahrsein und damit entsteht in uns eine Stabilität, ein Kern, ein Bewusstsein und damit auch ein aus dem geistigen Dialog herauszutreten. In dem Moment bin ich also aus dem geistigen Dialog des konditionierten Bewusstseins heraus. Darauf wollte der Buddha hinaus. Und das macht er also in diesem dreifachen Prozess. Und deswegen führt Achtsamkeit, Sati, dann letztendlich zur Weisheit. Weisheit in dem Sinne, dass ich klar erkenne, wie sieht die Situation aus, wie sieht das Ganze aus und wie kann ich auf das Ganze antworten. Und das tue ich jetzt logischerweise völlig anders, wie ich es normalerweise tue, aus meinem konditionierten, impulsiven Bewusstsein heraus. Wenn wir so weit kommen, stehen wir kurz vor der Erleuchtung. Da will sowieso keiner hin, also reicht das. Ja. Und ich weiß von mir selbst, wie schwierig das ist. Also Situationen gibt, die saugen uns sozusagen in unser konditioniertes Bewusstsein. Wir sagen dann manchmal, wir sind impulsiv. Wir sind nicht impulsiv, wir sind unbewusst. Wir werden hineingezogen in irgendetwas und tun irgendetwas ohne Bewusstsein. Jedenfalls nicht in diesem klaren, offenen, bewussten Zustand, auf den wir als Praktizierende hinaus wollen. Ich weiß von mir selbst, was das für eine Forderung ist. Und es braucht viele, viele Jahre, bis man so langsam so seine sensiblen Knöpfe so ein bisschen kennt und weiß, da wenn da jemand da auf den Knopf druckt, ne, so Euro und dann kommt der Kaffee raus. Ne, so, da gibt es langsam mehr und mehr Knöpfe, die keiner mehr drücken kann. Da lache ich dann ein bisschen drüber. Strampeln war gestern, habe ich die Tage gelesen. So. Aber es gibt noch welche. Ja, da drückt es dann zu stark durch. Und dann fragt Helga dann immer, ja, was haben wir denn nun gemacht in den 30 Jahren? Haben wir denn nicht praktiziert, dass uns das immer noch passiert? Dann sage ich, vorsichtig vor Dharma Hochmut. Ja. Ja? Denkt ja nicht, dass irgendeiner nicht noch mal ärgerlich wird. Er sollte das nicht, das ist klar. Nicht als braver, guter, praktizierender, vor allen Dingen als Thich Nhat Hanh Schüler, der so den Ärger verdonnert, ja, dürftest du dich nicht mehr ärgern. Klar? Schäm dich, stell dich in die Ecke. Das ist so richtig deutsch-europäisch-christlich. Der Dalai Lama ist mal gefragt worden, natürlich von Westernern. Ja. Your Holiness, sagen sie immer so ganz lieb, Ihre Heiligkeit. Dann grinst er immer so und denkt sich, naja, lasse. Ärgern Sie sich noch? Und er kann dann immer so lieb schmunzeln, wenn er so die Frage eigentlich als ziemlich überflüssig sieht, aber dann doch darauf antworten möchte. Und er hat dann ganz lieb gesagt, ja, aber nicht mehr so oft wie früher. Ich bin nicht der Dalai Lama, aber ich sage das auch so. Und darauf will ich hinaus. Es ist ein Prozess des nicht mehr involviert sein in sein eigenes konditioniertes Bewusstsein, nicht in die Welt. Ja? Sondern je mehr ich diesen kleinen Schritt nach hinten kriege, umso mehr bin ich in der Welt, umso mehr bin ich mit der Welt. Ich haue nicht gleich zu, sondern sage, Moment mal, was haben Sie denn damit gemeint? Das ist schon mal eine tolle Chance, was? Oder? Ich schon mal erst mal frage, was der will, anstatt zu vermuten, was er will und zuhaue. Deswegen ist dieser Punkt, dieses immer wieder übens des Gewahrseins, des reinen Gewahrseins. Und jetzt bitte nicht in irgendeinem ganz endgültigen Sinn. Nichts bitte Ultimatives. Das gehört nicht zu mir. Sondern dieses einfache, ganz schlichte. Und dann entsteht was anderes. Wir müssen immer eines wissen, das ist der nächste Satz, den ich immer wieder sage. Dieses Leben erwartet immer eine Antwort von uns. Immer. Selbst wenn wir keine Antwort geben, geben wir eine Antwort. Und es gibt sehr viele Menschen, die ziehen sich dann raus und meinen, damit hätten sie sich aus dem Leben gezogen. No, sie haben nur eine ganz bestimmte Antwort gegeben. Ich habe mit dir nichts zu tun. So. Das ist eine Antwort. Und keine gute Antwort. Aber wir geben nur eine gute Antwort, wenn wir nicht aus dem konditionierten Bewusstsein heraus operieren. Solange wir noch getrieben werden von der Angst, vom Überlebensmodus, von der Sozialangst, geben wir dem Leben keine gute Antwort, sondern nur eine angelernte. Nur das, was uns eingebläut worden ist. Gerald Hüther macht das so deutlich, dass er sagt, nur dann, wenn wir nicht unter Stress stehen, sind wir Menschen. Und heute braucht er seit einigen Monaten, braucht er das ganz große Wort Würde. Macht er wieder ein ganz großes Ding von.
Wie heißt das?
Würde.
Ja.
Das ist das, was unsere Hauptqualität ist. Wenn du da stehst, wenn du dich nicht rausziehen lässt von dir selbst, dann hast du Würde, dann bist du aufrecht, dann bist du wach. Du bist nicht von der Rolle, du bist nicht außer dir, sondern bist da. Das ist die ganze Praxis. Von der Praxis selbst her, gar nicht schwierig. Wirklich nicht. Sie wird nur deswegen nie so recht griffig, weil wir sie nicht praktizieren. Das ist alles. Wir meinen in unserem Leben vor uns hinschlappen zu können. Ja. Unterhalten uns geistig ständig mit unserem konditionierten Geist. Unterhalten uns auch mit Freunden aus diesem gleichen Geist heraus. Geschwätz, dummes Geschwätz, Vermutungen, Annahmen, Behauptungen. Und sind also völlig begeistert, jeden Tag Ängste aus dem Fernsehen oder von den Nachrichten geliefert zu bekommen. Weltuntergang und ich weiß was nicht alles. Und auf die Art und Weise kultivieren wir genau das Gegenteil von dem, was wir kultivieren möchten. Und ich sage es immer wieder, die abendlichen 20 Minuten machen das nicht wett. Wenn man überhaupt abends mal 20 Minuten sitzt und sich nicht erholt. Ich habe damit etwas in den Vordergrund gestellt, das findet ihr wieder auf diesem Blättchen, das sollte jeder Dharma-Lehrer und jeder allen anderen geben, das sollte ihr euch allen irgendwo bewusst sein, das heißt die 7 Wunder der Achtsamkeit von Thich Nhat Hanh. Der Text ist so alt wie Thai, so ungefähr. Und was ich hier verdeutliche, in gewisser Weise, so in meiner Form, sind die letzten 5, die letzten 3 der Wunde der Achtsamkeit. Weil unser Geist zur Ruhe kommt. Indem wir zur Ruhe kommen, beginnen wir zu verstehen, dass wir unser ganzes Leben lang mit den Inhalten unseres Geistes, wie Gedanken, Emotionen und Konzepte, uns identifiziert haben. Und als letztes, nur rechte Achtsamkeit in diesem Sinne führt zu klarem Erkennen der Tatsachen und für eine Basis für eine wirkliche Wandlung. Das habe ich heute deutlich gemacht. Und ihr könnt mir mit Recht sagen, das haben wir alle schon mal gehört. Und ich sage es nur deswegen nochmal, um uns zu inspirieren, es auch anzuwenden. Immer wieder diese 3 Aspekte, die auch immer wieder sich dynamisch abwechseln. Es gibt Momente, da muss ich wirklich nach vorne gucken und herausfinden, ist das noch ein Kaffee oder Tee? Ja? Und wenn ich in das Gesicht gucke, weiß ich, ob die freundlich ist oder ärgerlich, wenn ich hingucke. Es kann gut sein, dass ich, wenn ich nicht hingucke, jemand als ärgerlich ansehe, der aber gar nicht ärgerlich ist. Peinlich für mich, weil ich mich so verhalte, als wenn. Und dann verhält der sich wieder, als wenn. Und dann entsteht so ein Zyklus. Vorsichtig. Und immer wieder, wenn wir keine Aktionen haben, und wir haben am Tag so unglaublich viel Nichtaktionen, den Geist weiten, öffnen. Bin ich da? Bin ich jetzt hier? Bin ich ganz hier? Wie sieht das aus? Ohne dass ich jetzt nervös werde und die Blümchen zähle. Das habe ich nicht gesagt. Einfach da sein. Und diese Erfahrung hineinbringen in die Aktion. Und da ist das Wichtigste dieser Schritt, dieser kleine nach hinten. Wenn dieser kleine nach hinten nicht da ist, ziehen wir durch. Und da ist nichts mehr aufzuhalten. Ihr habt das alle schon erlebt. Bis dahin ging es noch ganz gut und dann kam noch so ein Wort und dann sind wir durchgeknallt. Das ist einer der kritischsten Punkte auf unserem Weg. Noch ein kleiner Hinweis, weil es immer wieder gefragt wurde. Worüber ich jetzt gesprochen habe, nochmal zurück, ist über das Loslassen. Das Loslassen kann man nicht loslassen üben. Wenn ich das als Loslassen verstehe, verstehe ich das im Gegensatz zum Festhalten. Das ist so ähnlich, als wenn ich sage, Entspannung ist endlich mal Erholung, weil ich vorher schon zu viel getan habe. Das ist dieses dumme Geschwätz über das Loslassen. Man kann nicht loslassen üben. Man hat einen völlig anderen geistigen Zustand. Ja? Einen Zustand, in dem eben dieses Werten und Einordnen nicht mehr da ist, in dem ich zurückgetreten bin. Ja. Und trotzdem kommt jetzt die Frage, ja, Moment mal, aber ich erlebe mich doch immer dabei, dass ich die Faust zumache. Das Festhalten ist doch das Problem, oder nicht? Und der Buddha hat das auch als Mittelpunkt herausgestellt. Er sagt, das Problem, dass wir Dukkha erzeugen, ist das Clinging, das Tanha. Und das Wörtchen Clinging, dieses Festhalten, ist so unglaublich schön. Ein großer Meditationslehrer, ein tibetischer Meditationslehrer hat gesagt, das, was uns als Nicht-Realisierte ausmacht, ist die geballte Faust. Das ist alles. Ein Buddha hat die auf. Aber er hat nicht einfach die Faust auf, ja? Das ist jetzt missverstanden. Sondern er ist wach. Er macht sie nicht mehr zu. Er ist da. Er steht in der Situation. Was machen wir? Und jetzt setzt wieder die Achtsamkeit ein. Hatte ich eben vorgelesen. Uns ist bewusst, dass wir ein Leben lang uns mit den Inhalten unseres Geistes, wie Gedanken, Emotionen und Konzepten identifiziert haben. Das haben wir nicht nur, das tun wir ständig. Und das Hauptwort für uns, vor allen Dingen westliche Menschen, heißt, mein Wille geschehe. Ja. Und das ist das, was ich uns allen ständig mitgebe, einschließlich meiner selbst. Bewusstsein der Gedanken, Bewusstsein meiner Intentionen, meines Weltbildes, meiner Vorstellung. Denn die machen das. Deswegen ist es so eine immense Schwierigkeit für uns westliche Menschen, mit dem Leben zu schwingen und es mit Wachheit und Klarheit und Bewusstheit zu begleiten, so nenne ich das jetzt mal ganz vorsichtig. Wir greifen immer sofort ein. No! Das möchte ich aber anders. Und so soll das nicht sein. Und das ist ja fürchterlich. Und das kann man ja nicht glauben. Und so heißen diese ganzen Sätze, die uns von morgens bis abends verfolgen. Und das Einzige, Was da hilft, ist, sich dessen bewusst sein. Dass diese Gedanken das Dukkha erzeugen, den Widerstand, den Kampf, die Ablehnung, das haben wollen. Alles ist da oben. Und nur dann, wenn ich das wirklich tief verstehe, was ich mir da eigentlich mit meinen Gedanken antue, könnte es sein, dass ich beginne, davon loszulassen. Ich tue mir das an. Ich erzeuge durch meine Gedanken meinen Ärger. Dadurch, dass ich das beurteile, wie du dich verhältst. Es ist ein ganz schwieriger Punkt und es wäre, glaube ich, nochmal ganz gut, ein längeres Retreat darüber zu machen, weil ich immer wieder an der gleichen Stelle stehe, dass Leute sagen, na, das stimmt nicht. Soll ich mir das etwa alles gefallen lassen? Davon rede ich gar nicht. Rede ich wirklich nicht von. Ich rede von einem völlig anderen Verhältnis von mir zu dir. Und wenn ihr Thay wirklich lest, kann er das und hat er sein Leben lang gemacht. Deswegen gibt es bei ihm die Hauptworte, wie im Buddhismus insgesamt, Verstehen und Mitgefühl. Und nicht Kampf, Ich-Bezogenheit, Wertung und ähnliches mehr. Es gibt einen berühmten Text, der nicht nur unter Zennis gelesen wird, aber da hauptsächlich, vom sogenannten dritten Patriarchen. Und der beginnt mit einem sehr schönen Satz. Der passt jetzt hier wieder gerade. Der große Weg, das ist der, den wir gehen, ist ohne Mühe. Für die, die nichts den Vorzug geben. Bist du ohne Liebe und Hass, ist alles klar und unverhüllt. Doch treffe die kleinste Unterscheidung und Himmel und Erde sind getrennt ohne Ende. Vorsichtig wieder für uns Westerner. Wir kriegen nicht mit, dass wir eigentlich tief im konditionierten Bewusstsein leben und wenn dann plötzlich gefragt würden, wir sollen lieben anstatt zu hassen, geht das ja nicht. Das hat auch keiner gesagt. Niemand in diesen Traditionen spricht vom konditionierten Geist, sondern sie setzen immer den großen, weiten Geist voraus, der diese Art von Liebe, die eingeengte, die Habenwollende, die persönliche Liebe nicht kennt und deswegen auch den dazugehörenden Hass nicht kennt. Das ist schwierig zu verstehen. Wir sind so weit christlich-westlich geprägt, dass wir oft nicht wissen, was der Buddha will. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder in diesen Abstand kommen, immer wieder in die Weite und uns ganz tief damit verbinden, was tue ich mir da eigentlich an? Mit was beschäftige ich mich da? Es hat mit der Realität nichts zu tun, absolut gar nichts. Der Buddha hat nichts anderes vorgeschlagen, wirklich, hat nichts anderes vorgeschlagen. Und dazu muss man die Satipatthana Sutra wirklich nochmal ruhig lesen. Er hat nichts anderes vorgeschlagen, als sei dir das bewusst. Er hat keine Methoden vorgeschlagen. Das kommt aus der freudschen Psychologie, nicht vom Buddha. Und auch aus anderen Schulen heute. Nur das Bewusstsein, nur das Gewahrsein führt zur Veränderung. Nichts anderes. Alles andere sind schon wieder Konzepte. Ganz schwer deutlich zu machen. Aber ihr habt jetzt heute gehört. Ich habe mir Mühe gegeben. So auf meine Art und Weise. Ja. Und wie gesagt, der große Weg ist ohne Mühe. Und er ist es wirklich. Danke für das Zuhören. Danke für euer Kommen und euer Dasein. Und danke vor allen Dingen dafür, dass ihr das so aufnehmt und in euer Leben hineinbringt. Natürlich so gut wie es geht, jeder an seiner Stelle, mit seinem Partner, ne, und seinem Büro. Und trotzdem ist irgendetwas, was uns alle verbindet. Dieses tiefe Berührtsein davon, es geht anders. Es geht wirklich anders. Ich habe jetzt gestern nochmal durchgelesen oder mich erinnert, wie der Buddha da drauf gekommen ist. Wir beziehen uns ja immer auf diesen Siddhartha Gautama. Und es gibt immer wieder diese Geschichte, dass der also ganz abgesondert und abgesperrt von der Welt gelebt hat. Das mag sein, aber grundsätzlich ist er irgendwann mit 30 Jahren mal darauf gekommen, sich mit anderen Menschen geistig zu verbinden und hat gesehen, mein Gott, was ist da für ein Leiden? Was für ein Dukkha ist da eigentlich? Das ist ja fast nicht auszuhalten. Das war ihm vorher nicht klar. Und es gibt so viele Menschen, die ich auch persönlich kenne, denen ist das nicht klar. Die sehen nur sich. Also bis hierhin und dann nicht mehr. Du bist gar nicht existent. Irgendwann, aus irgendeinem Grund, hat er sich geöffnet. Und da gibt es dann diese berühmte Geschichte von den vier Ausflügen. Das erste hat er jemand gesehen, der krank ist und hat sich dann, irgendwo kam die Idee aus, noch egoistisch. Ja, um Gottes Willen, das könnte mir ja auch passieren. Und dann kam jemand vorbei, das war der zweite Ausbruch, der war alt und krüppelig und konnte nicht mehr. Da sagte, um Gottes Willen, das könnte mir ja auch passieren. Und dann kam ein Leichenzug vorbei, der dachte, um Gottes Willen, das könnte mir ja auch passieren. Und dann kam bei ihm dieses Empfinden auf, ja, was mache ich jetzt damit? Was mache ich mit diesem Leben, das so ist? Was mache ich mit diesem Leben, das ganz offensichtlich so ist, dass ich alt werde, dass ich wahrscheinlich krank werde und dass ich ganz sicherlich sterbe? Und dann kam der vierte Ausflug. Und der ist entscheidend und der wird so selten dargelegt, weil er nicht in das Konzept von Dukkha und Leiden und vier edlen Wahrheiten passt. Aber das war der entscheidende Punkt. Er traf einen Mönchen. Irgendwo mitten in der Wildnis kommt ihm da so ein Mensch entgegen in der Robe mit der Bettelschale. Und er spürte, ja, er sah, er erlebte regelrecht einen tiefen Frieden, eine Ruhe, eine Gelassenheit, ein in sich Ruhen. Und in dem Moment, und das war der entscheidende Punkt für den Buddha, hat er gesehen, es geht offensichtlich anders. Nicht äußerlich, sondern irgendetwas innerlich muss passieren, dass ich so in dieser Welt mit Krankheit, Alter und Tod wach, bewusst, sozusagen heiter und stabil sein kann. Und als er das erlebt und gesehen hat, da hat er sich gesagt, jetzt gehe ich raus und finde das. Denn als er den Mönchen fragen wollte, sag mal, erzähl mal, wie hast du das gemacht, war der weg. Und das war gut so. Der hätte im schlimmsten Fall nur eine dumme Antwort gegeben, die der Buddha nicht verstanden hätte. Denn der Buddha lebte in seiner Welt, in seinem konditionierten Bewusstsein. Und er hat 6 Jahre morgens bis abends gebraucht, um da rauszukommen. Wenn wir unsere Zeit zusammenzählen, ist das so, als wenn man Kartoffel kocht und immer 5 Minuten. Die werden nicht gar. Da ist nichts zu machen. Ja, das ist das Problem bei uns. So, entscheidend ist also genau dieser Punkt. Ich habe erlebt, ich habe gesehen, ich bin davon überzeugt, dass ich anders mit diesem Leben umgehen kann. Dass ich diesem Leben anders gegenüberstehen kann. Das ist unser Punkt. Und jetzt bin ich weg. Danke.